Ihr Lieben, ich verlese uns den Predigtext, der uns für diesen Sonntag verordnet ist, der heute überall schon in Deutschland von den Kanzeln gepredigt wurde, aus dem Alten Testament, dem Propheten Jesaja, Kapitel 65. So spricht der Herr: Siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freut euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich will Jerusalem zur Wonne machen und sein Volk zur Freude und will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören die Stimme des Klagens. Sie sollen nicht umsonst arbeiten und keine Kinder für einen frühen Tod zeugen. Denn sie sind das Geschlecht der Gesegneten des Herrn, und ihre Nachkommen sind bei ihnen. Und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. Wolf und Schaf sollen beieinander weiden. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, aber die Schlange muss Erde fressen. Sie werden weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge, spricht der Herr. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Ihr Lieben, liebe Gemeinde am Ewigkeitssonntag, überall, wo heute Gottesdienst war, auch heute, haben sich Menschen Zeit genommen. Wir haben uns Zeit genommen und sind hier zusammen. Und dieser Tag ist uns irgendwie wichtig. Ich meine sogar manchen, der zu den Trauern gehört, war ein bisschen bange davor. Es gibt einige unter uns, die beklagen einen Menschen, einen nahestehenden, einen geliebten Menschen und mussten sich verabschieden. Auch ich musste mich dieses Jahr von meiner Mutter verabschieden. Ich habe sie heute mit in Ossling verlesen. Und wenn ich bei ihr war, ich bin immer zu ihr gefahren, wir haben uns immer mit der Pflege abgewechselt, dann haben wir über so etwas Ähnliches gesprochen, was in unserem Predigtext gesagt wird. Also ich habe mit meiner Mama immer zusammen Abendmahl gefeiert, wir haben gebetet und ich habe sie gesegnet. Ja, und dann hat sie so immer gesagt, hat sie mich so ein bisschen angeschaut und gelächelt und hat gesagt: Michael, wir singen noch mein Lied. Und dann haben wir das gesungen. Ich will es mal probieren, mal so die erste Strophe zu singen. Lasst mich gehen, lasst mich gehen, meinen Heiland zu besehen. Meine Seele ist voll Verlangen, ihn auf ewig zu umfangen und vor seinem Thron zu stehen. Ja, und da haben wir dann die Strophen gesungen, haben manchmal darüber so erzählt. Ich habe sie gefragt, wie das so war nach dem Krieg und wie sie zum Glauben an Jesus gekommen ist und so weiter. Und dann hat sie meistens so gesagt, so was Ähnliches, wie hier steht, so: Ich freue mich auf Jesus. Und das war so, so trostvoll, dass ich immer gegangen bin als einer, der gestärkt worden ist. Also ich bin von einer sterbenden Frau, meiner Mutter, so getröstet worden und mit welchem Frieden und da sie da war, und wünsche mir das auch so. Ich wünsche mir so, wenn Gott meine Tage ausgezählt hat, die noch viele sein können oder wenig, so ganz klar, ganz gelassen, so ganz sich ganz tragen lassen von Gott, sich nicht mehr selber tragen, sondern ganz, ganz tragen lassen, wie meine Mama. Das ist heute unser Thema ein wenig, so dieses Abschied nehmen voneinander, das Sterben, das Ohnmächtige zuschauen müssen, dass man selber so aufgewühlt wird, die Erinnerung vielleicht auch so an durchwachte Nächte, für Bilder des Leidens, dass das ins Leben irgendwie gehört. Und bei all dem begleitet uns Menschen, jeden Menschen, ob er jetzt sagt, ich bin gläubig oder ich glaube an Gott oder ich glaube nicht so richtig oder gar nicht. Jeden Menschen begleitet immer die Frage seiner eigenen Existenz. Immer. Das ist natürlich nicht sogar immer ganz oben, dass man das ganz bewusst bedenkt. Aber in Stunden, in krisenhaften Stunden oder manchmal auch in sehr fröhlichen Stunden kommt das nach oben. In fröhlichen Stunden sagt man, danke, dass ich schon so lange leben kann. Und das ist wunderbar, das ist herrlich. Oder man spürt plötzlich, dass man an eine Grenze geführt wird, gesundheitlich oder vielleicht, wenn Dinge passieren, die einen so aufrütteln. Diese Frage der Existenz, soll das alles gewesen sein? Und wir können das auch nicht so recht beantworten, weil wir ja den Tag morgen noch nicht kennen. Ich finde das schön und irgendwie auch sehr, sehr spannend, dass im Alten Testament im Buch Prediger so ein schöner Satz steht, der auch an anderen Stellen steht. Jeden Menschen, jeden, hat Gott die Ahnung der Ewigkeit ins Herz gegeben. Und das hängt mit dieser Frage zusammen, dass wir irgendwie ahnen, dass hinter unserer sichtbaren Welt noch tausend andere Welten liegen. Das haben die Menschen schon früher gewusst. Und sie sagten dazu, Himmel oder Garten Eden oder Paradies oder Jenseits, und da gibt es viele Worte dafür von dieser Ahnung. Und manchmal ist damit auch ein Zorn verbunden. Weil die Trauer ist ja eine Art von Zorn. Die Trauer hängt mit der Liebe zusammen, ist aber auch ein Zorn, dass es zu Ende geht. Dass man einen lieben Menschen lassen muss. Man kann bloß nicht richtig zornig sein, weil man traurig ist. Und da ist auch manchmal so der Wunsch da, da muss doch noch ein Gott sein und der ist jetzt auch mal dran. Der da oben ist jetzt gefordert. So ungefähr sehe ich das bei mir und bei anderen. Und deshalb führt uns dieser Text vom neuen Himmel, neue Erde, das, was ich gesagt habe und von meiner Mama erzählt habe, zu der Frage, die mit unserer Existenz zusammenhängt, was hoffen wir denn? Wie sehen denn unsere Hoffnungen aus? Sind sie hell oder klar, ganz konkret oder mehr diffus? Da wir in einer Zeit leben, wo wir erfahren, dass vieles ist so beliebig, was heute gilt, noch nicht mehr, der eine das, alle Wege führen nach Rom. In dieser Zeit der Beliebigkeit werden auch die Hoffnungen beliebiger, das heißt schwammiger. Und wir hören dann, wenn wir keine Antwort mehr haben, nämlich was ist denn mit dem Tod und dem Sterben? Wir haben da wirklich keine Antwort drauf, weil wir keine Erfahrung damit haben. Wir Menschen können ja nur über das, was wir erfahren, sprechen. Da können wir wirklich gut und das gut beschreiben und ganz konkret sagen, was es ist. Familie, Geld, Gesundheit, Krankheit, Arbeit, gesund werden, versöhnen, streiten und so weiter. Das wissen wir, was das ist. Aber das Sterben wissen wir nicht, was das ist. Wir sehen das nur, dass da etwas geschieht und was Seltsames, dass plötzlich ein Mensch, der da war, nicht mehr da ist. Und wo ist das hin, sein Leben? Und weil man das nicht richtig weiß, sind auch die Sätze, die man so darüber hört, auch so ein bisschen verworren. Also ich habe mir mal ein paar aufgeschrieben, was ich so gehört habe. Wer nicht vergessen wird, stirbt nicht. Erlösung ist Gnade. Der Tod gehört nun mal ins Leben. Und da gibt es noch viele andere so Sätze, die ich so als Pfarrer höre. Aber diese Gedanken trösten nicht. Ja, weder euch noch mich. Diese Gedanken trocknen keine Tränen und die tragen auch diese Existenzfrage Ist da was? Was wird aus mir? Wie geht's mit mir aus? Die tragen das nicht. Mir jedenfalls haben sie noch nicht geholfen. Und deshalb sage ich, dass wir jetzt mal in einen anderen Raum gehen. Ich war mit uns so in unserer Welt, unserer Erfahrungswelt, was wir sehen über Tod und Sterben und unsere Hoffnungen. Wir gehen jetzt mal in den Raum, ich nenne ihn mal das Wort Gottes. Ich nenne deshalb zwei verschiedene Räume, weil das, was wir als Predigtext gehört haben, ja schon etwas anders ist. Neuer Himmel, neue Erde, die alte gibt es nicht mehr. Und wir gehen mal in dieses Wort hinein und dort gibt es den Tod nicht. Denn da kommt unsere menschliche Denke an eine Grenze. Das kann man so nicht denken. Und da steht auch, der Tod gehört nicht ins Leben. Das stimmt gar nicht. Der Tod ist ein unversöhnlicher Feind Gottes, wenn wir das Wort Gottes aufschlagen. Da steht dann am Ende der Bibel, und zuletzt, wenn der Satan vernichtet ist, wird auch der Tod vernichtet sein. Und dort wird er der Feind Gottes genannt. Und es wird kein Tod mehr sein. Und das gibt's ihm hier auf Erden nicht. Und deshalb fühlen wir uns so, wenn wir ins Wort Gottes gehen, so doppelt. Einerseits so wie ein bisschen zu Hause geborgen und auch ein bisschen fremd, weil man sich das so, man kann sich das gar nicht vorstellen. Und das ist ja auch richtig so, weil mein Verstand hier zu klein ist. Also das sich irgendwie vorzustellen, da geht's um Vertrauen. Und wir merken, wenn wir uns auf die Seite Gottes stellen, seinem Wort anfangen zu vertrauen, da protestiert man auch irgendwie gegen den Tod und damit auch gegen die Verhältnisse hier. Und man merkt auch, dass so diese Vermutungen, es gibt vielleicht was zwischen Himmel und Erde, kommen auch nicht in Gottes Wort vor, sondern da steht es ganz klar, dass Gott den Tod besiegen wird und dass wir leben werden. Und dort in dem Raum, wo wir leben, da wird erzählt von Seelenwanderung oder Nirvana oder dass die Seele in den Himmel schwebt oder irgendwie sowas. Oder manche sagen, es gibt überhaupt sowas gar nicht, lieben Gottes, so ein Käse. Und diese Hoffnung, wie wir menschliche Hoffnung, irdische Hoffnung, die Hoffnung produziert aus unserem Denken, aus unserem Denkvermögen, das sagt Gottes Wort, die Hoffnung, die aus dem menschlichen Denken entspringt, ist vor Gott wie Staub vom Wind verweht. Diese Hoffnung wird vergessen werden, so wie man einen Gast vergisst, der nur einen Tag lang da gewesen ist. Weisheit Salomo, Kapitel 5. Also, ich will damit Folgendes sagen. Die menschlichen Hoffnungen, die wir uns machen und die auch uns von Gott zum Teil geschenkt sind, wenn es gute Hoffnungen sind, wie Familie, Kraft, Gesundheit und so. Diese Hoffnungen sind nur auf Zeit. Und darauf kann ich nicht meine Existenz aufbauen. Denn alles, was ich bin und habe, ist mit dem Tod zu Ende. Und deshalb braucht jeder Mensch, um innerlich diesen klaren Frieden zu bekommen, nicht nur sein Herz und seine Hoffnung, sondern er braucht die Hoffnung, die größer ist als er, außerhalb von ihm, unabhängig von ihm. Und das ist Jesus. Jesus ist der Einzige, der von den Toten auferstanden ist. Mohammed ist nicht auferstanden, auch Buddha nicht. Jesus ist auferstanden, und zwar ins ewige Leben. Und er hat von Gott die Schlüssel bekommen zum Tod und zur Hölle. Das heißt, er hat die Macht, einen Menschen ins ewige Leben zu bringen, sonst niemand. Und davon erzählt der Prophet Jesaja. Er sagt, er versucht das eben mit menschlichen Worten zu sagen, dass man es irgendwie noch verstehen kann, was ihm von Gott da gezeigt wird. Das klingt so ungefähr fast, als hätte Gott den Vorhang ein bisschen zur Seite geschoben und hätte ihn mal in den Himmel schauen lassen. Und weil das so unbegreiflich ist, ich stelle mir es ungefähr so vor, wie wenn ich als Nichtwissenschaftler durch ein Mikroskop schaue und in die Quantenmechanik sehen könnte, dann ich würde nichts verstehen und dann würde ich versuchen, Bilder zu finden. Was ist denn so? Und erzählt der Prophet Jesaja, ich sah einen neuen Himmel, eine neue Erde. Und dann sieht er, was dort ist, welches Leben, dass da nur Liebe ist. Er sagt, es gibt kein Klagen und Weinen mehr. Es gibt keinen Tod. Niemand wird, wie das sonst ist, an einem Sarg stehen, auch nicht an einem Kindersarg. Und dann sagt er, Gott, verschließ nicht die Tür, kein Gebet prallt mehr ab. Und die Probleme, die wir hier haben, die gibt es dort nicht. Die sind vorbei. Und dafür sagt er, Wolf und Schaf, Löwe und Schaf, die vertragen sich. Das ist Feind und Feind. Werden Hand in Hand ins Himmelreich ziehen. Und wir hier in unserem Lebensraum, wir leben so in so viel Unversöhnlichkeit, ob das im Kleinen oder Großen ist und zwischen Völkern und der Stärkere gewinnt. Und da sieht der Prophet, kein Leben wird mehr anderes Leben vernichten, um zu überleben. Und Bosheit gibt es auch nicht mehr. Es wird keine Bosheit mehr sein. Und das können wir uns auch so schwer vorstellen. Weil wir manchmal sagen, wenn Gott da wäre, der müsste doch eigentlich das Böse mal zum Ende bringen. Und Gott lässt ja das wissen wir durch das Wort Gottes, Gott lässt ja das Böse nicht zu, sondern nur eine Zeit lang. Und das Geheimnis des Bösen auf dieser Welt besteht ja darin, dass Gott dem Menschen den freien Willen gegeben hat. Und solange der freie Wille auf dieser Erde existiert, wird auch immer das Böse irgendwo Einlass finden. Aber das nimmt Gott in Kauf, erzählt die Bibel. Und macht es wieder gut, was die Menschen mit ihrem freien Willen anrichten. Der Prophet Jesaja sagt, Sie werden weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge. Und nun gehen wir mal von dem Wort Gottes, diesen Versprechen, zurück in unseren Raum. Hier ist das Wort Gottes. Und da haben wir fantastische Dinge gehört. Und jetzt kommt es darauf an, was wir tun, hier im Herzen. Das ist das Entscheidende. Wem wir vertrauen. Und da stehen wir vor einer Entscheidung. Entweder ich vertraue mir, meiner Wahrnehmung, was ich für richtig halte, oder ich vertraue dem Wort Gottes. Und wir sind gerufen, dem Größeren zu vertrauen. Gott ist unendlich größer als unsere kleine Denke. Und was wir für richtig halten, ist die eine Sache. Und was das Wort Gottes sagt, das ist ewig. Da sind wir zum Vertrauen gerufen. Und dieses Vertrauen ist so etwas wie eine schwere Arbeit. Übrigens, das merken wir auch in den Beziehungen zu Menschen. Ist ja auch das Wichtigste, das Vertrauen. Wenn man kein Vertrauen mehr zueinander hat, dann hat man eigentlich nichts mehr. Da hat man nur eine äußere Hülle. Das Vertrauen ist das Herz aller Dinge, auch in einer Beziehung. Und dann wissen wir, in der Freundschaft, in der Familie ist Vertrauen auch eine schwere Arbeit. Da geht es um Wahrheit. Und Wahrheit ist schwer. Um Versöhnung. Das Wiedergutmachen. Um Ehrlichkeit. Und das sind alles Dinge, das ist eine schwere Arbeit. Und so ist es mit Gott und uns. Wir sind so, ich nenne mal diesen Raum unserer Lebenszeit, eine Wüste. Aber wir haben Wasserquellen. Und die Wasserquellen, so ein Brunnen, ist das Wort Gottes. Und wenn wir vertrauen, ziehen wir praktisch, dass die Arbeit aus dem Brunnen Wort Gottes Lebenswasser nach oben. Und deshalb ermutige ich jeden, dem Wort Gottes zu vertrauen. Und weil das Wort Gottes vertrauenswürdig ist. Der Einzige, der vertrauenswürdig ist, wirklich ist Gott. Und nun kommt so ein Wort aus diesem Raum zu uns. Wir haben es gehört, von dem neuen Himmel und der neuen Erde. Das Wort Gottes ist in unserem Lebensraum gekommen, vor 2500 Jahren. Und dann sind diese Worte des Propheten, die Gott ihm gegeben hat, durch die Zeiten gewandert. 2500 Jahre. Und diese Worte mussten sich bewähren. Und jede Generation hat diese Worte genommen und gleichsam davon gegessen und getrunken. Und die Zeugnisse berichten, dass sie davon satt geworden sind. Und jetzt in unserer Generation sind wir dran, dass wir dieses Wort nehmen und vor unser Leben halten. Und dieses Wort und andere. Und wir wissen ja noch mehr als der Prophet. Wir wissen, dass Jesus, der Sohn Gottes, das wusste Jesaja nicht, dass Jesus, der Sohn Gottes, sich erniedrigt hat und auf die Welt gekommen ist, mitten in die Dunkelheit, und dass er den Weg gegangen ist ans Kreuz. Und wir wissen auch, dass durch das Kreuz Jesu in den himmlischen Welten und vor Gottes Thron eine große Versöhnung geschehen ist. Alle Sünden sind durch den Tod Jesu, sie gelten vor Gott als beglichen. Das ist der große Ausgleich, der geschehen ist. Und das Zeichen dafür, dass Jesus sich so für alle hingegeben hat, hat ihn Gott aus den Toten herausgeholt und ihn zum Herrn gemacht. Das wissen wir. Das wissen wir durch das Wort Gottes. Und dann hat Jesus seine Kirche gegründet und beauftragt. Und wir sind mittendrin. Und wir wissen auch, dass wir hineingenommen sind in das, was Jesus getan hat. Und zwar durch zwei Dinge. Wir sind auf seinen Namen getauft. Und in der heiligen Taufe haben wir Anteil bekommen, wie ein Kind Anteil bekommt durch die Geburt, in eine Familie zu gehören. Wir sind hineingetauft in den Leib, in den mystischen Leib Christi. Wir gehören so eng zusammen wie Körper, wie Beine, Arme, Organe, gehören wir dazu. Christus ist das Haupt. Durch die heilige Taufe sind wir dazugekommen. Und durch den Glauben an Jesus gibt es eine lebendige Verbindung. Deshalb ist der Glaube nicht irgendwie eine Vorstellung unserer Denke. Der Glaube ist einfach das Vertrauen auf Jesus. Das ist Glaube. Und wir glauben dir, Jesus. Und wir glauben, er ist gegenwärtig und er wird wiederkommen und die Welt richten und den neuen Himmel und die neue Erde werden aufgehen. Das wird Jesus machen. Und wir vertrauen darauf. Wie meine Mama. Die hat mir das nämlich beigebracht. Die hat mir das erzählt. Schon als Kind. Da wusste ich, das ist es. Auf Jesus vertrauen. Und Jesus, der sagt zu der verängstigten Schar der Menschen, die versuchen, ihm zu vertrauen und die in Zweifel geführt werden oder in Ängste und Nöte, sagt, fürchtet euch nicht. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Kommt aus diesem Raum hier rüber in meine Lebenswelt. Und ich sage, ja, Jesus, ich weiß nicht, wie du das tun wirst, aber du wirst es tun, ich vertraue dir. Und im Vertrauen, was ich Jesus entgegenbringe und du, kommt etwas zurück, nämlich die Freude des Herrn. Und dass ich höre und lese, ja, wie komme ich denn in diese neue Welt Gottes? Und Jesus sagt, mach dir keine Sorgen, vertraue mir. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und das sind wir als Gemeinde, als Menschen, die Jesus vertrauen, sind wir verbunden im Glauben. Und wir gehen unseren Lebensweg, und zugleich unseren Glaubensweg, denn unser Leben hat ein ganz klares Ziel. Jesus, dorthin gehen wir. Und bei ihm werden wir sein für immer und ewig. Und dort, das ist nämlich in Wahrheit unsere Freude. Dort wird es keinen Tod mehr geben, keine Krankheit. Dort werden wir tanzen. Alle werden glücklich sein. Es wird eine Verantwortung füreinander da sein. Wir werden Gott loben und preisen. Und das ist das Ziel unseres Lebens. Hier, ihr Lieben, das dürft ihr nie vergessen. Hier sind wir Gäste, weil wir eben nicht bleiben dürfen. Zu Hause ist man dort, wo man bleiben darf. Und das hat uns Gott gegeben. Einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und man wird nicht mehr hören, so der Prophet, die Stimme des Weinens und Klagen. Und ich werde mich freuen über mein Volk. Jesus, der Sieger über den Tod. Amen.